Kennen Sie das Weißbuch? Das ist ein Dokument, das regelmäßig durch das Verteidigungsministerium erstellt wird. Darin wird die Sicherheitslage der Bundesrepublik und ihrer Verbündeten für die kommenden Jahre eingeschätzt. Es soll als Leitfaden für die sicherheitspolitischen Entscheidungen in Deutschland dienen. Das bisher letzte Weißbuch stammt von 2016. Als besondere Sicherheitsrisiken werden genannt die Bedrohung durch den internationalen Terrorismus, mögliche Virenangriffe in der digitalen Welt oder die auch künftig schwer einschätzbare Flüchtlingssituation. Auch Wladimir Putin und seine Politik gelten als Unsicherheitsfaktoren. Man merkt, offensichtlich ist die Studie noch vor dem Wahlsieg von Donald Trump entstanden. Die Sicherheitsbedenken dürften seitdem kaum geringer geworden sein. In der letzten Sinus-Studie »Wie ticken Jugendliche 2016?« steht mit ganz oben die Sehnsucht nach Sicherheit. Auch die Band Silbermond hat sie vor Jahren mal besungen. Ihr Lied »Irgendwas bleibt« von 2009 ist nach wie vor aktuell. Der Text bringt heutiges Lebensgefühl auf den Punkt. Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Gib mir irgendwas, das bleibt. Ein natürliches, menschliches Urbedürfnis. Ob wir abends kontrollieren, dass die Wohnungstür abgeschlossen ist oder regelmäßig am Auto den Ölstand oder den Reifendruck messen, wir alle brauchen gewisse Sicherheiten. Ich selbst ertappe mich, dass ich mir, wenn ich unterwegs bin, häufiger mal an die Brusttasche greife, wo das Portemonnaie steckt. Hoffentlich. Dabei muss man ja sagen, früher war vieles unsicherer. Und handfeste Krisen, die unsere Sicherheit erschüttern, sind nichts Neues. Die 50er Jahre hatten die Suez-Krise. Die 60er Jahre die Kuba-Krise, die 70er die Ölkrise, die 80er AIDS und Tschernobyl, die 90er den Zweiten Golfkrieg. Das letzte Jahrzehnt bescherte uns den 11. September und die Weltwirtschaftskrise. Unser Jahrzehnt die Flüchtlingskrise. Also überall und zu jeder Zeit Krisen. Aber unsere Vorfahren würden wohl eher den Kopf schütteln darüber, was uns heute so durchschüttelt und verunsichert. Es klingt hart, aber es war so. Früher schafften sich die Leute viele Kinder an, damit nach Abzug der Verstorbenen wenigstens noch ein paar übrig blieben. Ein Beispiel war der Christ und Liederdichter Paul Gerhardt. Von fünfen musste er vier Kinder begraben. Wahrlich kein guter Schnitt, aber nicht selten. Dann die Kriege. Ich habe von einem gelesen, dessen Urgroßvater im Krieg 1871 starb. Der Großvater im Ersten Weltkrieg, der Vater im Zweiten Weltkrieg. Der ist als Kind in dem festen Glauben aufgewachsen, das sei die Regel, dass jeder einmal im Leben in den Krieg muss. Es ist Gnade Gottes, dass sich das bei uns nicht fortgesetzt hat. Aber auch im Kleinen war es früher unsicherer. Viele von uns haben es noch erlebt. Was für ein Aufstand, als man plötzlich verpflichtet wurde, sich im Auto selbst zu fesseln mit einem Gurt. Das war die Zeit ohne Airbag, ohne ABS. Absolut verkehrsunsicher, sagen wir heute. Ohne Kindersitz. Man saß auf Mutters Schoß. Auch war es möglich, sich zu verfahren, nur mit einem analogen Stadtplan, der auf dem Beifahrersitz lag. Noch früher sprang man auf die Straßenbahn auf, wo heute am Bahnsteig bei Zügen ein dicker Farbstreifen schon einen Meter vorher warnt. Und ins Flugzeug konnte jeder mitnehmen, was er wollte. Kinder gingen ungeschützt zum Spielen raus, bis es dunkel wurde. Ohne dass sie sich per Handy melden konnten oder geortet wurden. Sie fuhren Fahrrad ohne Helm. Die Kinderbetten waren angestrichen mit Farben voller Blei und Cadmium. Wir aßen so Sachen ohne Haltbarkeitsdatum und kamen als Kind an jeden Schraubverschluss ran, selbst an die Flasche mit dem Bleichmittel. Achtung jetzt, ich will das alles nicht lächerlich machen, was wir seitdem erdacht und sicherer gemacht haben. Vieles ist schon sinnvoll. Worum es mir geht? Bis vor nicht allzu langer Zeit wurde noch nicht das ganze Leben wie selbstverständlich für absolut sicher gehalten oder es gar gefordert. Trotzdem gab es eine gewisse Leichtigkeit im Leben. Ist die denn noch da? Unfälle kamen vor. Oft hatten wir einfach selber Schuld und verklagten nicht gleich andere. Den Begriff Aufsichtspflicht kannte noch keiner. Schränke und Tische hatten noch keine abgerundeten Ecken. Die Eltern ließen uns im Buddelkasten Sand essen und wir tranken alle aus einer Flasche und starben nicht daran. Das ist überhaupt die Frage, wie haben wir das alles überleben können? Nichts davon wegen Sicherheit. Man spielte bei Wilm Tölke im großen Preis mit und plötzlich hieß es Risiko. Das musste man dann eingehen. Da musste man durch. Also, einerseits war früher vieles unsicherer als heute. Auf das andererseits komme ich gleich noch. Wir unternehmen heute viel, um unser Leben sicherer zu machen. Es so weit wie möglich abzusichern. Die Politik führt regelmäßig Sicherheitskonferenzen durch. Siehe Weißbuch. Sogenannte Kriminalitätsschwerpunkte werden per Video überwacht. Wir hoffen, dass es was nutzt. In manchen Ländern gibt es auch abgeriegelte und bewachte Wohnviertel für die Reichen. Alles ist sicher. Das erwarten wir. Es kam schon vor, dass Menschen bei mir ihr Kind noch vor der Geburt zur Taufe anmeldeten. Ich war erstaunt. Selbstverständlich ging sie davon aus, dass bis dahin alles glatt geht. Weiß nicht, vielleicht wegen Ultraschall- und Pränataldiagnostik. Das gab's früher auch nicht. Nur die Überraschung, ob Junge oder Mädchen, gesund oder krank oder behindert. Man nahm, was kam. Zudem gibt's schon für alles, was geht, eine Versicherung. Als Kind war ich beeindruckt, als ich hörte, Marlene Dietrichs Beine waren mit 1 Million Dollar versichert. Heute geht noch mehr. Eine Versicherung gegen die Entführung durch Außerirdische, gegen den Abstieg des Lieblingsvereins oder die Auflösung der Lieblingsband. Eine Versicherung für Väter gegen Ohnmacht im Kreissaal. Gut auch die Versicherung gegen hohe Benzinpreise. Das gibt es. Oder die Versicherung gegen den Weltuntergang, zum Beispiel durch Meteoriten oder einen Weltkrieg. Wer zahlt mir eigentlich in diesem Fall das Geld aus? Alles das gaukelt uns ja nur Sicherheit vor. Denn die Versicherung ist ja nur für den Fall da, dass der Schaden bereits eingetreten ist. Dass die Katastrophe passiert, lässt sich auch durch eine Versicherung nicht vermeiden. Also, früher war das Leben weniger abgesichert. Heute gibt es viele Versuche, es sicherer zu machen. Aber nun entdecken wir auf der anderen Seite, heute gibt es trotz allem mehr Verunsicherung. Psychologen sagen, das Wissen darum, dass es vollständige Sicherheit nicht geben kann, kann heutige Menschen krank machen. Das kann sich in Aggressivität bis hin zur Selbstverstümmelung äußern. Das heißt, eine Tatsache, die früher zum Leben dazugehörte, nämlich zu wissen, dass das Leben unsicher ist, die kann jetzt nur noch schwer ausgehalten werden. Jedenfalls in den reichen Ländern. In den Krisengebieten der Welt wissen die Menschen das leider nur zu gut. Bei uns aber ist es so, vieles ist sicherer, aber anderes nicht. Nicht mehr. Früher konnte es sein, dass ein junger Arbeitnehmer in seinem ersten Arbeitsvertrag den Passus fand: Das Arbeitsverhältnis endet ohne Kündigung am Ende des Monats, in dem der Mitarbeiter das Alter erreicht, das ihm nach den gesetzlichen Bestimmungen einen Anspruch auf Altersrente gewährt. Wo gibt's das heute noch, dass jemand sein Berufsleben in einem einzigen Unternehmen, an einem einzigen Ort verbringen kann? Bei Zeitverträgen wissen viele nicht, wo sie in 2 Jahren sein werden. Und wenn ich vorhin sagte, die Kinder gingen zum Spielen raus, dann mögen heute Eltern fragen, können wir das noch verantworten? Haben nicht die Gewalttaten zugenommen? Wir hören Berichte, Menschen werden überfallen auf Bahnhöfen oder öffentlichen Plätzen. Die Hemmschwelle ist enorm gesunken. Es gibt kaum wirksame Sanktionen. Die Justiz zeigt sich machtlos. Auch die Schule ist kein sicherer Ort mehr. Keine Romantik wie in der Feuerzangenbowle. Irgendeiner könnte immer mal durchdrehen. Und das geschieht ja auch. Oder was ist in Zukunft mit unserem Ersparten? Wir merken, die heutige Generation ist die erste, die den Lebensstandard der vorhergehenden nicht mehr wird steigern können. Wohin auch? Es müsste was anderes geben außer dem Materiellen, wohin wir uns noch entwickeln könnten. Aber gerade da sehen wir, es gibt auch Verunsicherung in den Werten. Manche sagen uns, es gäbe überhaupt keine tragenden Werte mehr für alle. Das sei alles auch Schnee von gestern und ein großer Fortschritt, dass nichts mehr bindend wäre für jeden. Auch unsere Kirche gibt kaum noch ethische Orientierung. Gerade das bringt nun die Verunsicherung. Wo nichts mehr bindend ist, hält uns auch nichts mehr. Da ist alles möglich. Alles auch im Negativen, im Destruktiven. Das ist kein Fortschritt, sondern ein Schritt in die Barbarei. Und die Verunsicherung wächst. Wir haben 1000 Möglichkeiten, vom Angebot auf der Pizzakarte bis zur Auswahl des Fernsehprogramms. Aber darum auch umso mehr Möglichkeiten, die falsche Entscheidung zu treffen. Viele Möglichkeiten, immer weniger Sicherheiten. Weil die Orientierung fehlt, das Gewissen nicht geschult wird, keine innere Sicherheit. Kein Wunder, dass sich diese Art der Verunsicherung auch auf die Haltbarkeitsdauer unserer menschlichen Kontakte auswirkt. Unsere Beziehungsfähigkeit, wie steht es darum? Untersuchungen belegen, intakte Beziehungen geben uns Sicherheit und Orientierung, die sich in unserem ganzen Leben niederschlagen. Christen sagen, ja, als erstes ist da die Beziehung zu Gott. Christlicher Glaube ist im Kern Beziehung. Einer, der eine solche Beziehung vertrauensvoll zu leben versuchte, war der Jünger Petrus. Im Matthäusevangelium, Kapitel 14, ist eine Begebenheit mit ihm geschildert. Die Jünger sind im Boot unterwegs auf dem See Genezareth. Es stürmt. Sie haben Angst. Vom anderen Ufer kommt ihnen Jesus entgegen, auf dem Wasser. Petrus möchte zu ihm. Jesus ermutigt ihn. Petrus steigt aus dem Boot. Schwankend bewegt er sich auf Jesus zu. Solange er ihn im Blick hat, läuft die Sache. Aber dann sieht er auch die Wellen um sich, unter sich. Der Mut sinkt und mit ihm auch Petrus. Herr, hilf mir! Das ist sein einziger Gedanke. Und Jesus ergreift ihn und zieht ihn aus den Fluten, bevor sie ganz über ihm zusammenschlagen. Wenn diese Geschichte erzählt wird, kommt Petrus oft nicht gut weg. Sein Vertrauen habe nicht gereicht, wird gesagt. Ich denke, kein Mensch hätte ihm einen Vorwurf gemacht, wäre er im Boot sitzen geblieben. Die anderen 11 werden nicht kritisiert. Wer nichts tut, kann auch nichts falsch machen. Aber nur wer sich bewegt, kann auch was bewegen. Petrus wagt es und ist deshalb Vorbild. Es ist nicht das Schlimmste, dass er schließlich Hilfe braucht. Es ist keine Schande, Jesus um Hilfe anzurufen. Petrus wagt den Ausstieg im Vertrauen auf Jesus, den er kennt. Er bewegt sich zwar auf dünnem Eis, aber weiß sich geborgen. Er hat keine Lebensversicherung abgeschlossen, aber weiß sich trotzdem behütet. Deshalb kann er was riskieren, kann aufbrechen, sich entwickeln. Auch wir können das Boot verlassen und werden gehalten. Unser Problem aber ist, wie können wir das lernen, aus dem Boot zu steigen, auch wenn nicht alles abgesichert ist? Wer hat das Sagen in unseren Lebensstürmen? Ich möchte von Petrus lernen. Er lässt alle greifbare Sicherheit im Boot zurück. Er hat gemerkt, im Sturm taugt das alles sowieso nichts mehr. Manchmal schlagen die Wellen sehr hoch und ich brauche anderen Halt. Dann kann ich auch nicht mehr auf meine Schwimmkünste vertrauen, dass ich mal das Seepferdchen gemacht habe oder sowas. Jesus ruft. Ich mache die Erfahrung, wenn er sagt, komm, dann kann ich kommen. Das klingt nicht unbedingt vernünftig, aber es trägt. Und selbst wenn ich einknicke, ist er da. Seine Hand hilft raus. Und ich mache dann auch die Erfahrung, mal ins Wasser zu fallen, heißt bei Jesus nicht gleich durchgefallen. Aber all das kann ich nur erleben, wenn ich mal das Boot verlasse, trotz Unsicherheiten und Zweifel. Ich möchte diese Erfahrung nicht missen, obwohl sie teuer... Ich möchte diese Erfahrung nicht missen, obwohl sie oft teuer erkauft sind. Manchmal war ich wirklich schon am Absaufen und habe auch gemerkt, dass Vertrauen und Zweifel wechseln. Aber ich bitte Jesus darum, dass bei jeder Prüfung das eine wächst und das andere abnimmt. Mit Jesus können wir den Realitäten unseres Lebens besser ins Auge schauen. Wir müssen uns nichts vormachen. Es ist eine Illusion zu glauben, dass alles sicher sei. Wir können das akzeptieren und müssen trotzdem nicht durchdrehen. Das Leben ist ein Risiko. So ist auch ein Leben in Freiheit riskanter als unter totalitärer staatlicher Kontrolle. Aber es macht unser Leben reich und spannend. Christen merken aber auch, wenn wir ein Leben mit Jesus wagen, ist das keine Versicherung gegen alle möglichen Risiken im Leben. Manche denken das irrtümlicherweise. Im Gegenteil, wir gehen dabei ein Risiko ein. Jesus hat nie oberflächliche Sicherheiten angeboten. Er hat gesagt, die Füchse haben Gruben und die Vögel Nester, aber ich habe nichts, wohin ich mein Haupt legen kann. Seine Nachfolger haben das auch nicht unbedingt immer. Und trotzdem lohnt es sich, an seiner Hand zu gehen, Vertrauen zu ihm zu entwickeln und zu merken, Jesus schützt nicht vor jedem Sturm, aber er hilft im Sturm. Falls Sie es nicht schon sind, gehen Sie doch heute mal ein Risiko ein und werden Sie Christ. Treffen Sie eine Entscheidung. Nehmen Sie sich vor, ich wag's mit Jesus. Er hat auch alles riskiert, als er sich darauf einließ, Sie zu lieben und für diese Liebe bis zum Äußersten zu gehen, bis zum Tod. Wer liebt, riskiert alles, aber kann auch alles gewinnen. Ich schließe mit einem Text von Paul Gerhardt. Das war der mit den 5 Kindern. Nun weiß und glaub ich feste, ich rühm's auch ohne Scheu, dass Gott der Höchst und Beste mein Freund und Vater sei und dass in allen Fällen er mir zur Rechten stehe und dämpfe Sturm und Wellen und was mir bringet weh.